Kapitel 11 Xenophanes. Xenophanes war Rhapsode und Liedermacher. Sein Repertoire umfasste die Gesänge Homers und gewisse Satiren, Sillen genannt, die er selber komponierte, um sich über seine Kollegen lustig zu machen. Wo immer ein Fest, ein Gelage stattfand, wurde er als Erster eingeladen, und regelmäßig bat ihn am Ende des Banketts irgendjemand um ein Lied. »Xeno«, hieß es dann, »sing uns doch vor, wie Agamemnon Achilles die Sklavin wegschnappte.« Weil er auf diese Weise immer wieder dieselben Episoden vortragen musste, hing ihm Homer bald zum Halse heraus, und von da an ließ er kein gutes Haar mehr an ihm. Den Griechen aber war Homer ihr Ein und Alles. Ein Junge musste ihn von A bis Z kennen, bevor er aus der Schule entlassen wurde. Alkinoos zum Beispiel glaubte sogar, dass die Götter die Zerstörung Trojas nur beschlossen hätten, um Homer die Gelegenheit zu geben, dass er würd ein Gesang der Enkelgeschlechter darüber schreiben können. Xenophanes war ein Moralist, aber er hatte auch Sinn für Humor. Neben dem Laster besaß er also auch eine Tugend. Er war mit niemandem zufrieden. Außer auf Homer schimpfte er auch auf Hesiod, Thales, Pythagoras, Epimenides, kurz auf jeden, der berühmter war als er. Einmal beklagte er sich sogar über die Sportler. »Wer einen Sieg sich erringt«, sagte er, »im Lauf mit hurtigen Füßen oder im Fünfkampf dort, wo am Pisäischen Quell liegt Zeus' heil'ger Bezirk, in Olympia oder im Ringkampf oder im Faustkampf, der schmerzende Wunden oft schlägt, oder im Allkampf gar, dem Gefährlichen, wie sie ihn nennen, höher steht er an Ruhm dann in den Augen des Volks. Auf dem Ehrensitz thront er beim Festspiel, von allen gesehen, doch wer solches gewinnt, selbst mit der Rosse gespannt, dennoch verdient er es so nicht wie ich. Denn unsere Weisheit edler als Stärke, fürwahr ist sie von Mann und von Ross.« Dabei waren die Spitzensportler damals noch nicht einmal von der Werbung finanziert. Was seinen Humor betrifft, habe ich doch gewisse Zweifel. Mag sein, er ist in den inzwischen verflossenen 25 Jahrhunderten etwas verblasst, aber ich könnte mir Lustigeres denken. Einem, der ihm erzählte, dass er in warmem Wasser lebende Aale gesehen habe, entgegnete er, »Also werden wir sie in kaltem Wasser kochen.« »Nun, ich weiß nicht. Vielleicht studieren die Gelehrten in 2500 Jahren die Fragmente meines Werkes Così parlo bella vista ebenso gewissenhaft.« Xenophanes, Sohn des Dexios oder des Orthomenes, wurde, wo sonst, an der ionischen Küste geboren, in Kolophon. Nachdem wir schon nicht genau wissen, wer sein Vater ist, wird es bei seinem Geburtsdatum erst recht schwierig. Die einen sehen ihn als Zeitgenossen des Anaximander, geboren 610, die anderen als jenen Hierons, der 470 Tyrann von Gela war. Um allen gerecht zu werden, hätte er über 100 Jahre alt werden müssen, und wer weiß, vielleicht hatte er sogar ein so hohes Alter erreicht. Sicher wissen wir nur, was er selber in einer Elegie sagt. 67 Jahre schon sind bis heute entschwunden, seit es mein sinnend Gemüt treibt durchs hellenische Land. Damals waren es 25, seit ich geboren. Das lässt sich leicht nachrechnen. 67 plus 25 gleich 92. Wenn wir noch ein paar Jährchen zugeben, sind wir schon bei 100. Interessanter ist aber, dass er sagt, seine leidvolle Seele sei seit seinem 25. Lebensjahr umhergetrieben worden. Rechnet man zurück, dass die Invasion der Meder 540 erfolgte, und setzt sein Exil um dieses Jahr an, lässt sich sein Geburtsdatum um das Jahr 565 vor Christus festlegen. Er scheint keine Lehrer gehabt zu haben. Die Nachricht, er sei Schüler des Anaximander gewesen, erscheint uns unglaubwürdig. Dazu müsste Anaximander nicht nur Philosoph, sondern auch Babysitter gewesen sein. Xenophanes begann gegen die Welt zu wüten, sobald sein Verstand erwachte. Kolophon wurde in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts von der Oligarchie, der sogenannten Tausend Reiter, beherrscht und gehörte zu einem Gebiet, das unter der Oberhoheit der Lyder stand. Ganz normale Verhältnisse also für die damalige Zeit. Doch der junge Xenophanes lehnte sich gegen die durchaus milde Herrschaft der Lyder auf. Er beschimpfte die Soldaten des Krösos als Playboys, die die Sitten seiner Landsleute verdarben. Als aber dann der medische General Harpagos, ein Soldat alter Schule, die ganze ionische Küste in Schrecken versetzte, weinte auch er den Lydern nach. Der Philosoph erkannte schnell, dass es sich nicht empfahl, auf die neuen Besatzungstruppen Satiren zu schreiben, und machte sich lieber aus dem Staub. Von nun an blieb ihm nichts erspart. Er wurde von Piraten gekapert und als Sklave verkauft, dann von den Pythagoreern Parmeniskos und Orestades losgekauft. Er begrub seine Söhne, lebte in Zankle, heute Messina, Catania, auf Malta, in Syrakus, Agrigent und auf Lipari, wo ihn ein Vulkanausbruch tief beeindruckte. Welchen Vulkan meint er aber? Wahrscheinlich verwechselte er Stromboli mit Lipari. Schließlich gelangte er nach Elea, beschloss, sich endgültig niederzulassen und am Aufbau der eleatischen Schule mitzuwirken. Er starb alt und verarmt, doch hielt sich seine Armut wohl in Grenzen, wenn er sich noch darüber beklagte, nicht einmal mehr zwei Sklaven unterhalten zu können. Außer Sillen und Elegien verfasste er »Über die Natur«, ein Werk in Hexametern, sowie zwei Gedichte historischen Inhalts in Versform, die Gründung Kolophons und die Kolonisation von Elea. Gelegentlich wird Xenophanes als der erste eleatische Philosoph angesehen. Nun besteht kein Zweifel, dass er in Elea gelebt hat, und auch, dass er älter war als Parmenides, ist unbestritten. Nur beweist dies noch nicht, dass die eleatische Schule wirklich von ihm begründet wurde. Möglicherweise war der Dichter von Kolophon kein Philosoph, sondern eher ein Theologe, eben 7 Jahrhunderte zu früh geboren. Zumindest aber hat er den Satz »Das eine ist alles« geprägt, der gewissermaßen das Denken des Parmenides vorwegnimmt. Xenophanes ist vor allem überzeugt, dass man sich Gott nicht als einen jener komischen Käuze vorstellen kann, die Homer und Hesiod in ihren Dichtungen beschrieben haben. Alles haben sie auf die Götter geschoben, sagt er, was bei den Menschen als Schimpf und Schande betrachtet wird, Diebstahl und Ehebruch und auch gegenseitige Täuschung. Gott ist ein höheres Wesen, er ist alles und ist einzig. Doch dürfen wir uns hier nicht einen einzigen Gott vorstellen, wie in unserem monotheistischen christlichen Glauben. Xenophanes hat vielmehr eine pantheistische Weltsicht, die mehr an Thales erinnert. Jedes Ding ist Gott. Die Gesamtheit aller Dinge bildet ein einziges Ganzes von göttlichem Charakter. Die Unwissenden dagegen stellen sich die Götter eher wie Supermenschen nach eigenem Abbild vor. Schwarz, stumpfnasig, so stellt die Götter sich vor, der Äthiope. Aber blauäugig und blond malt sich der Thraker die Seinen, sagt er. Und weiter, hätten die Rinder und Rosse und Löwen Hände wie Menschen, alsdann malten die Rosse gleich Rossen, gleich Rindern, die Rinder. Auch die Bilder der Götter, und je nach dem eigenen Aussehen, würden die leibliche Form sie ihrer Götter gestalten.